Wessel Nyman macht da weiter, wo er auf der Development-Tour aufgehört hat und wird erst von Luke Littler gestoppt. Mike De Decker schafft das, worauf Gabriel Clemens immer noch warten muss. Josh Rock, der rasiert die Konkurrenz am Freitag. Die große Analyse der Pro-Tour-Woche jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast. Wir freuen uns sehr, euch heute topaktuell mit der zweiten Folge in dieser Woche begrüßen zu dürfen. Wenn ich sage wir, dann sitze ich hier auch an diesem Freitagabend nach dem dritten Players-Championship-Turnier in Folge nicht alleine. Virtuell mir zugeschaltet mein wunderbarer Podcast-Partner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha Wattenberg, ich freue mich auf diese Folge. Es ist ein Freitagabend, wie du bereits sagst, und es hat einen Grund, weshalb wir erst jetzt aufnehmen. Und zwar wurden ja drei Players Championship Turniere in Milton Keynes ausgetragen, am Mittwoch, am Donnerstag und am heutigen Freitag. Deswegen für alle verfügbar ab Samstag in der Früh diese Folge. Wir wollten da jetzt ganz aktuell reingehen und ich denke, es gibt auch einiges an Gesprächsbedarf, wie immer, nach so drei Pro-Tour-Events.
Ja, definitiv. Also es wäre auch schade um den Sport, wenn drei Tage voller Darts keine Geschichten schreiben würden. Und Geschichten, die gab es wieder zu Genüge. Bevor wir zu den drei Tagen der Pro Tour kommen, es gibt ja noch mehr Darts-Geschichten. Die gibt es auch nachzulesen und zwar im Sport1 Darts Newsletter. Den findet ihr unten in den Shownotes, gerne mal vorbeischauen. Ansonsten gibt es da auch in den Shownotes den Link zu unserem Discord-Channel. Gerne dort auch mal reinjoinen, mit uns diskutieren, für diversen Austausch sorgen. Und wir verweisen an dieser Stelle auch gerne mal wieder auf Patreon, denn da gibt es dann für euch morgen am Sonntag noch eine exklusive Sonderfolge, die du aufgenommen hast, ja?
Ganz genau, ich nicht alleine. Es war eine kleine Kevin-Runde, würde ich mal konstatieren. Kevin Schmidt und Kevin Schulte zusammen haben sich hingesetzt und wir haben mal eine halbe Stunde darüber geschnackt, wie denn der Dartsport bei den Olympischen Spielen aussehen könnte. Also wir haben ein Gedankenspiel gemacht und es gibt da natürlich verschiedene Varianten. Einmal mit der Einbindung von PDC-Spielern, das ist natürlich in der Realität noch unwahrscheinlicher als ohnehin schon die Einbindung von Darts generell. Und einmal haben wir dann aber auch uns mal vorgestellt, wie könnte denn ein Darts-Turnier dort ausschauen, wenn eben PDC-Spieler auch nicht zugelassen wären. Wer wäre dann überhaupt dabei? Und ja, ich bin dann, kleiner Sneak Peek, bei so einem olympischen Finale Wessel Nyman gegen Nico Springer rausgekommen. Stand jetzt hätten beide noch keine, beziehungsweise da rede ich ja völligen Quatsch.
Ja, also, das stimmt.
Deswegen, vielleicht habe ich jetzt schon den großen Fehler dieser ganzen Folge aufgedeckt. Ihr müsst einfach reinhören, ob es Fehler gab, ob wir Quatsch erzählen oder nicht. Hört einfach rein bei Patreon ab 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dabei.
Na, dann lass uns jetzt über ein potenzielles Finale sprechen, was es auch auf dem Papier so gab und wo Wessel Nyman dann auch beteiligt war. Wir starten rein top aktuell mit Players Championship Event Nummer 15, gespielt am Mittwoch für uns, also quasi vor zwei Tagen. Am Ende heißt der Turniersieger Luke Littler, setzt sich in einem, so wirkte es, Development-Tour-Finale gegen Wessel Nyman durch. Am Ende mit 8:6 ist da der Spieler, der gerade in der hinteren Phase des Matches dann doch nochmal die Nase vorn hat, den Ticken konstanter ist. Aber Nyman definitiv der Mann der Stunde nach ja seiner Development-Tour, habe ich in der letzten Folge noch gesagt. Er hat es noch nicht ganz geschafft, seine Leistung, die er auf der Dev-Tour bringt, auch auf der Pro-Tour abzurufen und umzusetzen. Das hat er jetzt aber mal sowas von gezeigt, dass er da auch potenziell weitermachen kann.
Ja, finde ich auch gar nicht verkehrt, dass wir jetzt hier entgegen der normalen Gepflogenheiten nicht mit dem Turniersieger anfangen in der Analyse, sondern mit dem unterlegenen Finalisten. Aber das ist ja wirklich eine Wahnsinnswoche, die Wessel Nyman spielt. Er spielt 4 Finals auf der Development Tour, gewinnt davon 3 und jetzt kommt er hier auf die große Pro-Tour-Bühne und erreicht dort auch ein Finale. Er ist tatsächlich der Mann der Stunde und im Finale von Luke Littler gestoppt zu werden mit einem 6:8 ist dann auch keine Schande. Er hat sogar 6:5 geführt im Finale, also das wäre dann noch krasser geworden, fast um ein Haar, aber auch so reicht natürlich dieses gesammelte Preisgeld jetzt auch für die ganz sichere WM-Qualifikation über die Pro-Tour. Das heißt, das freut natürlich dann auch alle Kontrahenten auf der Development-Tour, dass da eben dann ein Platz schon mal über die Pro-Tour belegt ist in dem Fall. Und bei Luke Littler müssen wir auch konstatieren, das ist jetzt vielleicht nur noch so eine mittelgroße Geschichte, weil wir uns schon dran gewöhnt haben. Aber trotzdem kann man ja sagen, So die ganz kleine Leistungsdelle war zuletzt drin. Es gab so ein paar 80er Average auch auf der Pro Tour. Es gab zum Beispiel natürlich auch diese dann doch etwas schmerzliche Niederlage in der ersten Runde in Blackpool beim Matchplay. Und jetzt kommt er so auf die Pro Tour Bühne in MK zurück und rasiert hier komplett durchs Turnier. Er spielt ja wirklich unfassbar konstant. 100er Tagesschnitt sagt alles.
Also auch wenn wir mit Wessel Naiman anfangen, wollen wir die Leistung von Luke Littler nicht schmälern. 100,3 im Tagesschnitt, du hast es angesprochen und das eben auch in einer super konstanten Art und Weise. Also da waren nicht viele Ausreißer dabei, wenn wir mal einen Blick auf den Turnierverlauf werfen. Erste Runde gegen Boris Kretschmer 6-4 spielt er 103, dann gegen Ruprecht 101, gegen Clayton 97, gegen Griffin 96, dann gegen Ratajski wieder 102, gegen Doby im Halbfinale 103 und im Finale dann noch mal knapp 100. Also das war wirklich schon die ganze Zeit in so einer richtig guten Range. Also der schlechteste Schnitt lag bei 96,47 Punkten. Das ist einfach super konstant, wenn man kein einziges Spiel unter 95 Punkten hat. Er musste dann den ganzen Tag auch nie in den Decider. Das heißt, es gab nicht mal so diese eine Situation, wo er es hat ansatzweise richtig brenzlig werden lassen.
Und genau das ist natürlich gar nicht so häufig der Fall, denn wir reden auch immer wieder dann bei diesen langen Proto-Events insbesondere darüber, dass es so mindestens ein Spiel gibt, wo es dann nicht so läuft, wo man auch einfach durchkommen muss. Das hatte Littler jetzt gar nicht, du sagst es, nichts unter 96 gespielt, Wahnsinnsleistung von ihm einmal mehr. Keine so wahnsinnig gute Leistung haben die neun Deutschen dagegen geliefert. Damit würde ich den Übergang machen. Also wir hatten neun Deutsche im Feld, die bekannten Tourkartenbesitzer alle am Start gewesen und sechs an der Zahl, also zwei Drittel, erleben nicht mal die zweite Runde. Das ist einmal mehr wirklich keine gute Leistung, vor allen Dingen keine guten Ergebnisse, die wir da am Mittwoch zu sehen bekommen haben.
Wir haben ja auch schon uns ein bisschen ausgetauscht nach dem ersten Turniertag und da dachten wir, das wird aus deutscher Sicht mal wieder leider so ein bisschen schwierig hier im Podcast zu behandeln. Natürlich jetzt dann in den letzten beiden Tagen gerade von Gaga und Flo nochmal so ein bisschen aufgewertet. Aber gerade der erste Tag war wirklich nicht gut. Also Hempel, Krone, Wenig, Wolters, Klose, Pietrzko, alle in der ersten Runde raus. Auch wirklich nicht unbedingt die besten Partien dabei. Hempel mit 81, Klose mit 76 im Schnitt. Martin, Gaga und Pascal Ruprecht wenigstens in der zweiten Runde. Da ganz kleines bisschen interessant, Gaga und Martin, die verlieren in den Top 64 dann genau umgekehrt, wie sie in den letzten 128 gewinnen. Also Martin gewinnt mit 6-3 die erste Partie gegen Adam Warner, verliert dann mit 3-6 gegen Dylan Slevin und jetzt noch kurioser, Gabriel Clemens gewinnt in der ersten Runde mit 6-0 gegen Leighton Bennett und unterliegt dann in der zweiten Runde mit 0-6 Luke Humphreys. Also kleine Kuriosität hier.
Ja, am Ende haben sie zumindest ein ausgeglichenes Leckverhältnis. Davon kann Pascal Ruprecht jetzt nicht sprechen. Er allerdings hatte auch eine deutlich kompliziertere Auslosung. Er kommt gegen Christian Perez durch, das ist gut, ne? Also den schlägt er mit 6-5, das ist so seine Kragenweite und dann gegen Luke Littler ist natürlich nicht zu bestellen. In der zweiten Runde verliert er mit 1-6, aber immerhin als einer von drei Deutschen zumindest mal die zweite Runde erreicht, aber neun deutsche Tourkartenbesitzer, keiner schafft es unter die letzten 32, geht nicht, ist einfach ein ganz, ganz schlechter Tag gewesen, auch wenn wir uns mal anschauen, die Averages der Gegner in der ersten Runde von denjenigen, die rausgehen, das sind vier Gegner, die nicht mal eine 90 spielen müssen, um einen der Deutschen zu schlagen und das tut dann schon weh, ne? Also das war jetzt auch nicht nur von Lospech gepflastert.
Ja, du musst dir mal überlegen, alle neun Deutschen gemeinsam spielen kombiniert in der ersten Runde ein Average von 87,82 Punkten. Also das sagt ja schon einiges aus. Der höchste Average dabei noch von Lukas Wenig mit 96 Punkten. Ich sag mal, 96 Punkte sind nicht verkehrt, aber wenn man sich anschaut, welche Namen sich auch unter den neun Deutschen befinden, dann ist das einfach viel zu wenig. Und dann sind 87 Punkte im Durchschnitt aller deutschen Spieler einfach, das ist einfach zu wenig auf der Pro Tour. Also das war wirklich kein guter Tag aus deutscher Sicht.
Wir waren schon geneigt, den sogenannten Stab mal wieder zu brechen, aber dann kamen ja noch deutlich bessere Ergebnisse, zumindest dann vor allen Dingen, wenn wir an Florian Hempel denken, dazu später mehr. Wir bleiben in der Chronologie, sprechen über ein paar weitere, der zumindest großen Namen, die da auch doch in großer Anzahl relativ früh rausgegangen sind am Mittwoch, zum Beispiel Gervin Price, verliert gegen Darren Beveridge mit 2-6. Wie kann das sein? Peter Wright, da wundert man sich eher weniger, gegen Mike De Decker raus in der ersten Runde. Dave Chisnell, auch er spielt zwar in der ersten Runde richtig schlecht mit 78, gewinnt aber zumindest gegen Keegan Brown. Michael Smith, der geht in der Runde der letzten 64 raus gegen Jermaine Vatimena, der 107 spielt. Und ja, das ist dann wirklich eine super Überleitung, um über einige der Top-Averages zu sprechen. Kleiner Hint, im Vergleich zu den folgenden Tagen war das deutlich besser.
Ja, das erste Turnier hat average-technisch wirklich entertained. Ich habe mal so, ja, stichprobenweise ein paar Averages rausgeschrieben, die mir beim Durchscrollen gleich in die Augen gestoßen sind. Das war beispielsweise die Partie von Luke Humphries gegen Callan Ritz in den letzten 32, 106,9. Chris Dobie gegen Jermaine Vatimena, 107,6. Damon Hatter gegen Richie Attos, 108,65. Und ab jetzt wird es nur noch besser bei den drei Top-Averages. Ross Smith in seiner Auftaktpartie gegen Mike Kaifenhofen, 113,23. Im Viertelfinale Damon Hatter gegen Stefan Belmont, 112,04. Viertelfinale von Stefan Belmont, aber by the way auch wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis als Nachrücker. Und jetzt haltet euch fest, letzte 32, Gary Anderson gewinnt mit 6:1 gegen Andrew Gilding. Und das mit einem Average von 123,83 Punkten. Wäre es gestreamt worden, dann wäre es der Weltrekord-Average gewesen. Liegt ja im Stream bei 123,5 von Peter Wright. Und das musst du dir mal vorstellen. Also ich sag mal, Gilding, der spielt hier selber 106 und verliert mit 1:6. Also stell dir mal vor, du spielst 106 und kannst wirklich gar keinen Stich setzen in diesem Match.
Ja, fällt mir sehr schwer, persönlich das vorzustellen, wird in meinem Leben jedenfalls nicht vorkommen. Sagen wir so, Gary Anderson, das ist jetzt natürlich nochmal absoluter Peak, ne? Aber wie oft er alleine schon 110 plus in diesem Jahr auf der Proto gespielt hat, das einzige Problem, was er einfach hat, er casht relativ wenig, weil er bei den ganz großen Events jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr so performen kann. Ich bin mir sicher, dass wir das mal wieder sehen werden, weil der scheint ja Bock zu haben. Ansonsten würde er gerade auf den einst ungeliebten Pro-Tours nicht so gut spielen. Aber muss natürlich irgendwann dann auch kommen, ne? Weil ansonsten wirst du jetzt nicht wieder in die Top 16, geschweige denn in die Top 10, auch als Gary Anderson nicht reinrutschen. Auch weil er jetzt ja hier keine großen Ergebnisse liefert. Aber er hat immer mal wieder diese Monster-Matches drin, verliert dann auch mal ein Match mit einem 100-Plus-Average. Auch das haben wir in dieser Woche, wenn ich mich richtig erinnere, natürlich mal wieder gesehen. Dann würde ich sagen, machen wir den sogenannten Haken jetzt hinter den Mittwoch und kommen auf Players Championship Event Nummer 16 zu sprechen. Es war ja Bergfest der Players Championships zwischen diesem ersten und dem zweiten Turnier in dieser Woche. Da lohnt sich dann immer nochmal so ein Blick auf die Proto Order of Merit, auf das WM-Race etc. Gleichzeitig muss man immer festhalten, wenn man jetzt Vergleiche zieht zu dem Cut im Vorjahr, dass man natürlich aufpassen muss, weil natürlich durch das gestiegene Preisgeld man das nicht einfach so 1:1 vergleichen kann. Das muss man natürlich im Auge haben. Im Auge wird Mike De Decker auch von Anfang an den Turniersieg gehabt haben. Ich denke, das ist schon ein Spieler, über den wir jetzt ja sicherlich sprechen müssen als eine kleine Überraschung, aber wir hatten es auch irgendwie schon predicted, ne, dass Mike De Decker jetzt fällig sein würde. Er spielt seit geraumer Zeit wirklich die Darts seines Lebens, hat sich wirklich stetig und konstant verbessert und dementsprechend kommt der Turniersieger Mike De Decker ja nur so ein bisschen überraschend um die Ecke.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich überraschend war. Also ich meine, er hat schon lange die guten Darts gespielt, konnte das eigentlich die meiste Zeit auch relativ konstant schon abrufen, aber es hat dann immer so dieses letzte Quäntchen gefehlt. Also wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, dann so ein bisschen wie ein Martin Schindler beispielsweise auch, der angefangen hat, richtig gute Darts zu spielen, der das dann natürlich mit dem Titel noch auf der größeren Bühne geschafft hat. De Decker jetzt behind closed doors. Ich glaube, das ist für ihn auch der richtige und der, ja, der korrekte Entwicklungsschritt, der jetzt einfach kommen musste. Und das hat er geliefert. Das war wirklich stark. Mike De Decker übrigens, Achtung, unnützes Wissen, war an Setzlistenposition Nummer 32 gesetzt, also die unterste mögliche Setzlistenposition. Und er ist erst der zweite Spieler, der als Nummer 32 ein Players Championship Event gewinnen konnte. Kevin, ich frag dich einfach so, rate doch mal, wer war der andere?
Sogenanntes Basiswissen sagt mir, es ist Stephen Bunting bei Players Championship Event Nummer 17 im Jahr 2021, weiß doch jeder.
Ja, ist eigentlich Darts-Trivia, also es ist, ja, gut, hätte ich wissen müssen, dass du das weißt.
So, ne? Also ich hoffe, jedem unserer Hörer geht's genauso, ansonsten, ne, müsst ihr in die Nachhilfestunde. Nein, Spaß beiseite. Wir hatten uns das natürlich so ein bisschen überlegt, dass wir euch da mal ein bisschen foppen mit, aber ist natürlich jetzt auch eine sehr sinnlose Statistik, muss ich dir natürlich entgegenhalten.
Ja, Das, ja, das stimmt schon. Also es ist wirklich sehr, sehr trivial. Wollte ich hier mal in den Raum werfen. Ich dachte, wir konnten hier mal die Zuschauer so, weißt du, im Rahmen jetzt hier der Verkündung der Jugendwörter ein bisschen pranken und sowas, dass die denken, oh, du weißt das hier aus dem FF, aber ist gar nicht so. Muss man auch gar nicht wissen. Viel wichtiger ist zu wissen, Mike De Decker hat das Turnier gewonnen.
Ja, und ich habe jetzt auch noch erfahren, dass in der Shortlist für die Jugendwortwahl für 2024 Pyrotechnik drin ist. Das ist doch auch schön.
Warte mal, da habe ich hier einen Einspieler im Podcast.
Pyrotechnik, 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 Pyrotechnik.
Hört ja gar nicht mehr auf, habe ich mir aus einer anderen Folge gezogen.
Stefan Raab ja. Auf Wish bestellt. Sehr schön.
Ja, Kevin, lass uns weitermachen. Finale, Mike De Decker hat gewonnen mit 8:2 gegen Ricky Evans, kann da tatsächlich im Finale nochmal ein richtig gutes Spiel abrufen. Das Ergebnis auch deshalb so klar, weil er fast 105 Punkte im Finale über die 10 gespielten Legs spielt. Da hat er sich definitiv nochmal die besten Darts für das letzte Spiel des Tages aufgehoben.
Ja, da war er dann klar besser als sein Kontrahent Ricky Evans. Der hatte einen ganz kurzen Moment, wo er das Finale vielleicht hätte spannend gestalten können. Und zwar nach dem Superstart von De Decker, der dreimal in der fünften Aufnahme checkt, kann Evans das erste Leg ins Board kriegen und hätte danach natürlich das 2:3 nachlegen müssen, denn danach reichen De Decker tatsächlich mal 18 Darts zum 4:1. Und das ist ja dann schon, also sechste Aufnahme, da musst du dann zur Stelle sein. Das hätte dann vielleicht dann nochmal ein bisschen spannender laufen können, aber mit dem 4:1 war die Partie im Prinzip vorentschieden. Danach auch nichts mehr schlechter von Mike De Decker als die 15 Darts.
Über den Tag gesehen ist es ein 98er Turnierschnitt von Mike De Decker. Lass uns auch hier einmal noch kurz auf seinen Turnierverlauf schauen. In der ersten Runde spielt er gegen Robbie Knops. Da war es jetzt nicht unbedingt die herausragende Partie, Average von 93 Punkten. Zweite Runde gegen José de Sousa. Da konnte er sich dann enorm steigern, spielt 105. In der dritten Runde gewinnt er mit 6:2 gegen Dave Chisnell. Danach Achtelfinale 6:4 gegen Danny van Treib. Im Viertelfinale ein knappes 6:5 gegen Brandon Dolan, wo er auch nochmal 3 Punkte schlechter im Schnitt gespielt hat. Halbfinale dann ein 7:5 über Karel Sedlacek. Definitiv auch ja für einen Halbfinale, glaube ich, eine relativ dankbare Auslosung. Und dann das Finale gegen Ricky Evans, wo er eben die 104, 105 Punkte hier spielt. Und man muss sagen, wenn man sich diesen Turnierverlauf anschaut, natürlich auf der Pro Tour wird dir nichts geschenkt, du musst dir alles hart erarbeiten und du hast doch immer mal wieder die Momente, wo du durchkommen musst, aber schaut man sich die Gegner an, Knops, De Sousa, Chisnell, Van Treib, Dolan, Sedlacek, Evans, dann ist das schon eher eine sehr dankbare Auslosung, um so ein Turnier zu gewinnen.
Das ist definitiv richtig, aber du musst es dann natürlich auch durchziehen und auch so ein Brandon Dolan wird sich vor dem Viertelfinale mit dem Blick auf den Turnierbaum gedacht haben, ah, hier ist wieder mein alljährlicher Pro-Tour-Sieg, der mir hier jetzt schon eigentlich mundgerecht hier parat liegt, aber De Decker ist es dann, der diesen Decider gewinnt, der dann auch gegen Karel Sedlacek da ist und gegen Ricky Evans erst richtig zur Stelle ist im Finale. Also von daher, er war auch super konstant, ne? Dürfen wir auch nicht verhehlen. Und klar, die Gegner waren jetzt nicht die allergrößten. Es fehlten auch ein paar Spieler in dieser Woche, unter anderem ja auch ein Michael van Gerven, gar nicht erst dabei gewesen in MK. Aber ja, ich sage es oft genug, ne? Gabriel Clemens ist ein Spieler, der im WM-Halbfinale stand und noch immer auf einen Titel bei der PDC wartet. Und jetzt bei Mike De Decker, der ist ihm das jetzt auch voraus. Also es gibt etliche Spieler, die das zumindest einmal schaffen und vor allen Dingen, die dann auch in ihrer Hochphase so in so einem Leistungshoch dann tatsächlich auch abliefern. Und das wäre dann jetzt auch der Übergang, um über Gabriel Clemens zu sprechen. Da kann man nicht von einem Leistungshoch sprechen derzeit, aber zumindest war das ja ein richtig gutes Ergebnis, auch ein wichtiges Ergebnis mit Blick auf die Qualifikation für den World Grand Prix in erster Linie.
Also erreicht hier das Viertelfinale. Ich würde es jetzt auch nicht als, also es ist nicht verkehrt, verstehe mich nicht falsch, aber ich würde es jetzt auch gar nicht mal so als super gutes Ergebnis herausheben wollen, weil man erwartet oder muss eigentlich mit seiner Ranglistenposition, die er auch schon seit mehreren Jahren bekleidet, und ja, da muss man einfach ein bisschen mehr erwarten. Also da muss man sich auch denken, wenn er hier im Viertelfinale steht, sprechen wir gleich rüber, geht er mit 4:6 gegen Karel Sedlacek raus. Und da muss man sich denken, wenn er da im Viertelfinale gegen Sedlacek steht, wenn man sich anschaut, welche Spieler noch dabei sind, muss er sich halt auch mal denken, da mache ich vielleicht auch mal den De Decker und hol mir so ein Ding. Also ich meine, Ricardo hat ein Turnier gewonnen, Martin hat ein Turnier gewonnen, wir hatten sogar Daniel Klose in dem Players Championship Finale und bei Gabriel Clemens hat man aktuell das Gefühl, er ist noch wirklich weit davon entfernt. Also er spielt es ja nicht verkehrt, also beginnt diesen Tag auch mit einem 6:0 über Mickey Menzel, spielt 94 Punkte, gewinnt dann ein enges Ding gegen Doby, spielt einen dreistelligen Average, ein 6:2 gegen Deswan, dann nochmal ein 6:3 im Achtelfinale über Dirk van Dijvenbode, spielt wieder einen dreistelligen Schnitt und geht dann aber mit 88 raus gegen Karel Sedlacek, der auch nur 90 Punkte im Schnitt spielt. Und da muss man sich denken, irgendwann muss es doch mal klappen.
Ja, und wichtig wird wahrscheinlich sein, der Umgang mit diesem Ergebnis, dass er da nicht in so eine Selbstzufriedenheit abdriftet nach dem Motto, das war jetzt ja ein gutes Resultat und er hatte nicht viele von dieser tiefen Runs, zu weit gehört auch dazu. Es gab viele auch echt gute Matches, die er verloren hat, vor allen Dingen bei der European Tour, ein paar Mal gegen Dimitri Vandenberg unter anderem. Und jetzt kommt er gegen einen Karel Sedlacek, nachdem er einen starken Chris Doby geschlagen hat im Turnier, einen wiedererstarkten Dirk van Dijvenbode und es geht gar nichts mehr gegen den Tschechen. Und deswegen, vielleicht muss man sogar eher sagen, ja, ist auch eine verpasste Chance und nicht in erster Linie jetzt ein starkes Viertelfinale, weil mit diesem Baum wäre dann noch mehr möglich gewesen, vielleicht hätte sogar mehr möglich sein müssen und Gabriel Clemens hat eher noch was liegen gelassen.
Ja, also natürlich, ein Viertelfinale ist kein schlechtes Ergebnis auf dem Papier. Du bewegst dich im Rahmen der Top 20 der Welt und schaffst es dann unter die letzten 8 bei diesem Turnier. Das ist nicht verkehrt. Aber es kann eben nicht der Anspruch sein, dass immer mal wieder hier in ein Viertelfinale zu spielen. Da muss einfach dann auch diese Galligkeit, diese Gier dafür da sein, dass man dann eben nochmal den Schritt weitergehen möchte und dass man sich dann am Ende auch neuem Trikot vielleicht auch mit einem Turniersieg einkleiden möchte.
Ja, Stichwort neues Trikot, gefällt's dir oder eher so nee. Darts-typisch, meistens nicht so geil?
Eher nicht so, aber das auch Randthema hier.
Ja, ist ein Randthema.
Gefällt's dir denn?
Nee, aber ich muss auch sagen, 90% der Darts-Trikots gefallen mir nicht. Also es holt mich alles nicht ab, weil vieles sehr überladen ist. Ich denke da immer dann irgendwie an so wilde Trikots von irgendwelchen österreichischen Fußballvereinen, wo halt immer irgendwie 28 Sponsoren drauf sind und so, ne, und die dadurch natürlich dann auch schnell überfrachtet wirken, weil eben natürlich auch jeder Sponsor häufig dann nochmal eine andere Farbe mit sich bringt und Es holt mich alles nicht so ab. Also es gibt wenige Trikots, die ich richtig, richtig stark finde. Zum Beispiel gehört dazu Michael van Gerven. Das finde ich seit jeher wirklich unique und es ist auch nicht überfrachtet.
Dann Haken hinter die Trikot-Thematik. Hat dich denn oder haben dich denn die Ergebnisse von Florian Hempel und Pascal Ruprecht abgeholt bei Players Championship Event Nummer 16?
Ja, letzte 32 für beide Spieler ist das ein gutes Ergebnis, vor allen Dingen für einen Pascal Ruprecht, der ja am Tag zuvor zumindest auch die erste Runde mal wieder überstehen konnte. Jetzt übersteht er 2 Runden. Das ist ihm selten gelungen in seiner PDC-Karriere. Häufig ja gerade im ersten PDC-Jahr, dass er ein Spiel gewann und dann das zweite verlor. Jetzt hat er 2 Decider gewonnen gegen Dylan Slevin und gegen Steve Beaton. Den dritten verliert er dann allerdings gegen Danny van Treib, aber trotzdem gutes Ergebnis. Gutes Ergebnis auch für Florian Hempel. Er schlägt Darren Beveridge und Luke Woodhouse und verliert dann gegen Josh Rock. Völlig okay. Also letzte 32 für einen Spieler, der vor dieser Woche nicht für die Players Championship Finals qualifiziert war, ist definitiv passabel. Martin Schindler, da muss man enttäuscht sein, geht in der zweiten Runde raus, nachdem er Adam Hunt schlägt, verliert er gegen Thibaut Tricol, der ein 10-Data im Decider spielt. Starkes Timing von ihm. Und dann sprechen wir jetzt so ein bisschen über ein paar Sorgenkinder, würde ich sagen. Allen voran Ricardo Pietrezco, 2. Erstrundenniederlage in Folge gegen Steve Beaton in diesem Fall.
Ebenso erste Runde raus, Daniel Klose, Lukas Wenig, Paul Krone und Tim Wolters. Das sind einfach mal wieder viel zu viele Erstrundenniederlagen. Da ziehen wir auch am Ende nochmal eine kleine Bilanz, nachdem wir alle 3 Players Championship Turniere durchgesprochen haben. Es war schon mal ein deutlich besseres Ergebnis als am Vortag. Natürlich auch insbesondere durch das Ergebnis von Gabriel Clemens, aber trotzdem einfach viel zu viele Erstrunden aus. Ruprecht, der das gut macht, Hempel, der potenziell mehr solcher Ergebnisse braucht, was er dann ja auch am Folgetag nochmal wirklich richtig gut bestätigen konnte, kommen wir gleich zu. Und für Clemens ein wichtiges Ergebnis, weil er, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, einfach im Grand Prix-Rennen dran bleibt oder beziehungsweise sich jetzt halt auch wieder so ein bisschen in Contention gebracht hat, weil wäre das eine Erstrundenniederlage gewesen, dann hätte er auch dann nochmal irgendwann in der Zukunft den großen Wurf gebraucht.
Ja, anders als Hempel konnte er natürlich an diesem Ergebnis nicht ziehen und ist dann am nächsten Tag in der ersten Runde ausgeschieden. Vielleicht bleibt bleiben wir aber erst nochmal kurz bei dem Donnerstag, sprechen über ein paar andere Namen. Gary Anderson in der ersten Runde ausgeschieden, trotz eines 102er Averages. Da war ich eben noch bei den hohen Averages von Gary Anderson, die häufig nicht mal zu einem Sieg führen. Also gegen Adam Warner 102 spielen und in der ersten Runde eines Players Championship Events rausgehen, das wird in seiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr häufig passieren. Ganz anders Dimitri Vandenberg, auch er verliert in Runde 1 gegen Brandon Dolan. Vandenberg nicht gesetzt, also der ist wahnsinnig schwach auf der Pro Tour, obwohl es viele Absagen gibt. Dimitri Vandenberg nicht unter den Top 32 der Setzliste, dementsprechend schon in Runde 1 gegen Brandon Dolan ausgeschieden mit einem 80er Average.
Dimitri Vandenberg, macht euch das nochmal bewusst, einer von drei Spielern, der aktuell einen Ranking-Major-Titel hält. So.
Und einer der Spieler, die mit am meisten gecasht haben in diesem Kalenderjahr. Peter Wright, der Landsmann von Gary Anderson, auch er mit einem weiteren schwachen Ergebnis in Runde 2 raus gegen Christian Kist im Decider. Wir können auch Gervin Price nochmal kurz erwähnen, auch hier früh ausgeschieden in Runde 2 gegen Dirk van Dijvenbode. Luke Littler verliert nach seinem Sieg am Mittwoch in Runde 3 gegen Cameron Menzies. Da war offenbar der Tank leer, so wirkte es. Und vielleicht auch noch eine Erwähnung wert, Kim Heibrechts steht im Achtelfinale, für ihn nicht ganz unwichtig, braucht ja dringend Preis Geld für die WM-Qualifikation und einer, der hinsichtlich der WM-Quali richtig gut aufgestellt ist, obwohl er nicht mal eine Tourkarte hat. Wesley Plaisir erneut stark, zwar nicht mit einem Finale diesmal gekrönt, aber Achtelfinale, das sind richtig gute Ergebnisse.
Dann lass uns jetzt nochmal einen kurzen, schnellen Blick auf die drei Top-Averages des Tages werfen. Zum Beispiel gespielt von Cameron Menzies gegen Josh Rock im Achtelfinale, spielt er 108 Punkte. Stephen Bunting in seiner Auftaktpartie gegen Simon Whitlock 107 Punkte und Josh Rock in der zweiten Runde gegen Alan Suter 106. Das sind wirklich gute Ergebnisse, aber gerade verglichen zum Vortag wirkt das natürlich alles ein bisschen grau in grau.
Gehen wir jetzt in den Freitag rein, also das Turnier, was noch am frischesten ist. Wir nehmen ja am Abend ja gut eine halbe Stunde nach dem Finale zwischen Josh Rock und Joe Cullen auf. Rocky gewinnt das Finale gegen Cullen mit 8-6. Vielleicht erstmal vorher noch ein paar Honorable Mentions. Und zwar, es war das 300. Players Championship Turnier von John Henderson und die 250 vollgemacht hat Raymond van Barneveld.
Ja, das ist schon, sind schon starke Zahlen, wenn man sich das mal überlegt. Also 300 Players Championship Turniere, das heißt jedes Jahr für 10 Jahre quasi alle Turniere mitnehmen. Das ist wirklich schon eine ganz schöne Hausnummer, also das ist schon krass.
Heißt auch, dass John Henderson, der ja übrigens nicht mal mehr eine Tourkarte hat, fast ein ganzes Jahr, also ungefähr 10 Monate damit verbracht hat, in Milton Keynes, Barnsley, Wigan, Niedernhausen oder Hildesheim zu hängen. Das ist auch echt stark. 300 Tage, ja. Wahnsinn.
Dann lass uns jetzt aber sprechen über den Turniersieger Josh Rock. Der gewinnt das Finale gegen Joe Cullen. Joe Cullen natürlich wieder erstarkt, weil es natürlich auch ein Turnier auf der Insel ist. Muss er nicht ganz so weit reisen, kann sich ganz auf Spielen konzentrieren. Ja, der Weg von Josh Rock, gehen wir den auch einmal durch. Gewinnt gegen Aiden Kirk in der ersten Runde, spielt ein 100er Schnitt. Dann zweite Runde 6-4, Sieg über Owen Roelofs. In der dritten Runde gewinnt er mit 6-2 gegen Scott Williams. Dann im Achtelfinale 6-4, Sieg über Nils Sonnefeld. Im Viertelfinale der 6-5 Sieg über Cameron Menzies. Das war definitiv eine knappe Partie. Menzies, der auch einen Matchstart auf Bull vergibt. Halbfinale 7-6, wieder einmal knapp gegen Ross Smith. Spielt da 102 Punkte. Das war stark. Und dann im Finale der 8-6 Sieg gegen Joe Cullen.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus. Und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, erstmal auf dem Weg dahin seinen guten Kumpel Scott Williams geschlagen und gegen Cameron Menzies dann allerdings wirklich fast rausgegangen. Da hat er wirklich vom Timing gelebt. Menzies spielt 101, Rock nur 92 und trotzdem nur ein Match statt überhaupt. Und dann auch nur auf Bull für Cameron Menzies, der übrigens eine sehr gute Woche gespielt hat. Aber Rock wirklich jetzt auf der Proto gut unterwegs, hat ja in diesem Jahr erstmals ein European Tour Event gewonnen und auch jetzt hier mit Ross Smith und Joe Cullen zwei wirklich starke Proto-Spieler dann auch in den letzten beiden Runden bezwungen. Ja, wie schätzt du Josh Rock aktuell ein? Hat ja jetzt die ganz großen Ergebnisse auf den Major-Bühnen dieser Welt noch nicht geholt in seiner Karriere. Ne? Mal abgesehen jetzt von seiner ersten WM, wo er wirklich richtig stark war, aber auch da dann im Achtelfinale ausgeschieden. Also diese ganz tiefen Runs gab es eigentlich noch gar nicht von ihm. Viertelfinale, glaube ich, letztes Jahr Grand Slam, ganz knapp verloren gegen James Wade. Aber wie blickst du auf ihn in diesem Jahr?
Ich finde Josh Rock eigentlich ein bisschen schwierig einzuschätzen, muss ich sagen. Also seine Form geht definitiv nach oben, sowohl auf dem Floor als auch was man von ihm beispielsweise beim World Cup gesehen hat. Das sah alles wirklich richtig gut aus. Er kann das auch auf der Bühne eigentlich ganz gut transportieren. Nichtsdestotrotz, auch wenn er unfassbar viel Talent hat und den, ich sag mal, neben Littler und Rian van Veen den Senkrechtstart sondergleichen hingelegt hat, dann tue ich mich irgendwie trotzdem damit ein bisschen schwer, wenn ich mir vorstelle, dass Josh Rock die ganz tiefen Runs bei den Majors hinlegen soll oder wenn ich ihn mir am Ende mit der Trophäe in der Hand vorstellen soll. Das sehe ich irgendwie aktuell noch nicht. Wie geht's dir?
Ja, er hat für mich so ein paar Vibes bekommen, jetzt die natürlich durch Ergebnisse gedeckt werden. Deswegen sagt sich das vielleicht leicht, aber ich finde, er hat eben diese ganz große Leichtigkeit auf der Bühne nicht mehr, die er anfangs seiner PDC-Karriere hatte. Und jetzt hat er so ein paar Proto-Spieler-Vibes bekommen. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn da wirklich noch weitere richtig starke Ergebnisse kommen. Und es aber auch längere Zeit, das sehe ich ähnlich wie du, nicht Klick macht auf den ganz großen Bühnen. Also vielleicht bräuchte es da auch einfach mal irgendwie ein bisschen Glück in der einen oder anderen Situation. Vielleicht auch mal eine gute, hilfreiche Auslosung. Dann steht er mal im Viertelfinale Grand Prix und dann geht's auch mal ins Halbfinale, aber ich sehe aktuell nicht, dass wir irgendwie hier über einen potenziellen Major-Finalisten sprechen. So ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel gerade bei einem Ross Smith. Der hat zwar schon den großen Titel geholt, allerdings in einer Phase, wo den keiner so richtig auf dem Zettel hatte, damals als Nummer 27 oder so der Setzliste bei der EM vor anderthalb Jahren, aber jetzt spielt er auf der Proto überragend teilweise, ne? Ist eine 180er-Maschine par excellence, wirft dann auch mal einen Price raus in Blackpool, aber man hat nie das Gefühl, das ist jetzt einer, der irgendwie für einen Titel in Frage kommt.
Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen, gerade weil du Ross Smith als Beispiel nimmst. Also ich sag mal so, Ross Smith ist jemand, dem ich schon eher einen Major-Titel in der kommenden Zeit zutrauen würde. Also und ich sag mal, weil du jetzt gesagt hast, Vorstellung Major-Finale, also Ross Smith würde ich von dem, wie ich es mir vorstelle, 10-mal eher in der nahen Zukunft in einem Major-Finale sehen als Josh Rock.
Es ist für mich trotzdem irgendwie ein bisschen vergleichbar. Also ich spüre bei beiden so ein bisschen jetzt nicht irgendwie diesen Status, dass da so ein Major-Titel um die Ecke kommt. Vielleicht liegt es auch daran, dass bei Ross Smith der auch schon einmal vom Laster gefallen ist. Ne? Aber beide sind ja unbestritten unglaublich starke Spieler auf der Pro-Tour. Und klar, Ross Smith hatte jetzt auch bessere Leistungen, zumindest auf der großen Bühne. Aber es ist dann doch dann immer auch ein, ja, relativ vergleichsweise frühes Aus dagestanden, wenn wir das jetzt mal mit Spielern vergleichen, die auch viel über ihre Erfahrung machen und dann eben wie James Wade in so einem Halbfinale stehen. Also deswegen wird spannend zu beobachten sein. Wir haben einige von diesem Typus Spieler aktuell. Und wenn wir jetzt über Johnny Clayton zum Beispiel nachdenken, der ja auch so in der Range ist vielleicht, ne? Der nicht so diese großen Ergebnisse einheimst, der hat dann natürlich irgendwann so seine Mega-Major-Zeit gehabt und die hat ihn natürlich dann in andere Sphären katapultiert. Das war jetzt bei Ross Smith und seinem Titel in Dortmund nicht der Fall in der Folge. Also nicht so richtig, zumindest was die Ergebnisse betrifft.
Ja, das stimmt. Aber Johnny Clayton hat dann auch nochmal anders gespielt, würde ich sagen, und konnte das dann auch einfach konstanter nochmal anders wirklich in Ergebnisse ummünzen. Aber ja, das ist ein großes Fass, was du hier gerade aufgemacht hast. Ich würde sagen, dabei belassen wir das jetzt mal für diese Folge hier mit der Aufnahme am Freitagabend und schauen jetzt nochmal auf die Leistung der Deutschen bei Players Championship Event Nummer 17. Da müssen wir den Anfang machen mit 4 Erstrundenniederlagen und zwar Gabriel Clemens, der unterliegt Mervyn King mit 2-6, spielt 85 Punkte im Schnitt. Daniel Klose unterliegt Daryl Gurney auch mit 2-6, spielt 81 Punkte. Pascal Ruprecht unterliegt Gervin Price mit 4-6, spielt 84 Punkte. Und Tim Wolters, der unterliegt Richie Attaus mit 5-6, spielt aber wenigstens 94 Punkte.
Ja, das ist ein richtig gutes Match, vor allen Dingen gegen Richie Attaus, der ja wirklich auch richtig stark unterwegs ist in diesem Jahr. Also I feel mit Tim Wolters in diesem Fall. Ne? Also da hätte er sich mehr verdient gehabt. Das ist ein super Match, da kann er sich überhaupt nichts vorwerfen. Selbiges oder ähnliches gilt auch für Pascal Ruprecht. Insgesamt eine gute Woche gespielt, jetzt hier gegen Gervin Price. Er spielt 84 und gewinnt trotzdem 4 Legs. Also es war auch eine schwache Woche von Price. Ne? Also ja, in einer idealen Welt mit einer besseren Form wäre Ruprecht vielleicht da sogar durchgekommen, hätte es zumindest in den Decider gegen den Iceman geschafft, aber sei es drum. Daniel Klose für ihn eine Woche zum Vergessen, geht auch hier klar raus gegen Gurney und Clemens, ja, haben wir eben schon gesagt, der kann einfach ja nicht dran ziehen an diesem Viertelfinale, also scheint ihm kein Selbstvertrauen gegeben zu haben. Apropos kein Selbstvertrauen, das ist ja auch Ricardo Pietrezco so ein bisschen hold oder eben nicht hold in diesem Jahr, abseits von diesem starken Spiel gegen Humphreys in Blackpool, wo er natürlich viel scoren konnte, wo er überhaupt keine Erwartungen auf seinen Schultern hatte. Es ist einfach eine ganz schwache Pro-Tour und hier hat er zumindest einen Sieg drin gegen Julian van der Velde, danach gegen Nick Kenny, 83er Schnitt, 1-6, meine Güte, das ist echt zu wenig.
Ja, Nick Kenny sollte dann bei allem Respekt eigentlich die Art von Spieler sein, die du auf jeden Fall schlägst, auch gerade wenn es in deiner Karriere aktuell nicht ganz so gut läuft.
An dieser Stelle, wir reden sehr selten über Nick Kenny. Sein Bruder ist Kameramann oder irgendwie so ein Kamerahilfsmann bei, ich glaube, Sky Sports. Lustiger Fun Fact an dieser Stelle. Habe ich noch nie droppen können, aber das weiß ich seit der letzten WM.
Das hast du jetzt hier für diese Podcast-Folge am Freitagabend aufbewahrt.
Ja, es kam mir einfach spontan. Es kam spontan.
Der alte Mann hat einen lichten Moment. Nein, lass uns weitermachen.
Frech wie Oscar.
Oscar.
Schön, ja, lass uns mir zumindest die Strombergbrücke der Woche gebaut.
Dann lass uns weitermachen mit Martin Schindler, der schafft es ebenfalls in die Runde der letzten 64, gewinnt davor gegen Jitse van der Vaal, geht dann im Decider raus gegen Cameron Crabtree. Lukas Wenig gewinnt ebenfalls im Decider seine Auftaktpartie gegen Danny van Treib, geht dann im Decider raus gegen Daryl Gurney, das ist doppelt bitter, hatte 5-1 geführt gehabt, verliert dann am Ende noch 5-6, sehr, sehr ärgerlich. Paul Krone, der gewinnt in seiner Auftaktpartie mit 6-0 gegen Steve Lennon, geht dann mit 3-6 gegen Joe Cullen raus in der zweiten Runde. Also wir hatten viermal erste Runde raus, viermal zweite Runde und dann gab es noch einen Deutschen, der wenigstens die Flamme hat lodern lassen bei diesem letzten Turnier innerhalb dieser drei Tage.
Ja, und nach dieser Grammatik des Grauens hatte geführt gehabt, sprechen wir über Florian Hempel, der ins Halbfinale eingezogen ist. Gegen Johnny Clayton in der ersten Runde habe ich ihm wenig zugetraut, den schlägt er mit 6-1 mal ebenso. Und dann war das Selbstvertrauen zurück, zumindest in entscheidenden Momenten, in sehr engen Partien. Gegen Mervyn King gewinnt er in Decider, obwohl das kein gutes Spiel war, kommt aber mit einem 85er Average durch und dann kommt er in so einen kleinen Lauf rein. Gegen Connor Scott gewinnt er ebenfalls eine enge Partie mit 6-4. Gegen Dave Chizzy Chisnell, da merkst du dann richtig, er hat ein tolles Ergebnis schon eingefahren, steht in der Runde der letzten 16 und kann dann ohne wirklich großen Druck aufspielen, kann befreit spielen und das führt dazu, dass er 103 spielt gegen Chizzy und ihn auch besiegt und dann gegen Ryan Searle auch noch durchkommt, da führt er sogar mit 5-1 oder er hatte geführt gehabt, dann wurde es nochmal spannend und dann
ist es ein 6-4. Ja, also weiß ich nicht, ob man das hier nochmal so platt treten muss, aber ist okay. War halt ein gutes Ergebnis, ist dann vielleicht auch ein bisschen konträr zu dem, was ein Gabriel Clemens in diesen Stages des Turniers macht. Im Halbfinale ist dann Schluss gegen einen sehr starken Joe Cullen, da unterliegt er mit 2-7. Da kommen dann von Florian Hempel auch nur noch 85 Punkte im Schnitt. Cullen, der spielt 101, hatte gerade in der Anfangsphase wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Also stand, glaube ich, als es 4-0 für Cullen stand, irgendwie bei 111 oder sowas. Das sind dann einfach auch die Spiele, wo man sagen kann, wenn der Gegner da nochmal so einen raushaut im Halbfinale, dann kann man das auch verlieren. Alles in allem wirklich ein sehr gutes Ergebnis und hat so ein ganz bisschen, also wir kommen da gleich drauf, die deutsche Bilanz ist wirklich alles andere als gut, aber hat es wenigstens nochmal so ein bisschen korrigiert.
Ja, absolut. Also er hat hier für sich persönlich jetzt einfach einen ganz, ganz wichtigen Erfolg eingefahren, der ihn natürlich jetzt auch aus den Niederungen der Pro Tour Order of Merit deutlich weiter nach oben gebracht hat. Und er ist Stand jetzt bei der WM dabei. Und das wäre ja dann schon, wenn ich mich nicht täusche, die vierte WM in Folge für Florian Hempel. Und jetzt, man könnte sagen, so gerade hat die zweite Saisonhälfte begonnen. Auch nominell, da erreicht er am Donnerstag zumindest mal eine dritte Runde und am Freitag jetzt sogar ein Halbfinale. Also es ist der Florian Hempel Way of Tourkarten live. Wahnsinn. Ansonsten der weitere unterlegene Halbfinalist, Ross Smith, eben schon natürlich lang und breit darüber diskutiert, verliert im Halbfinale gegen Rock im Decider, kam dann nach 3-6 Rückstand nochmal ran zum Ausgleich. Dann ein Elfdata ist es von Rocky im 13. Leg. Ansonsten hatten wir im Viertelfinale noch ein paar überraschende Namen, neben natürlich Florian Hempel, auch Keen Berry, der echt wenig gezeigt hat in letzter Zeit, aber das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Hat dadurch natürlich auch noch Chancen, über die Pro Tour doch noch zur WM zu kommen und das wird auch dann wieder für alle Spieler wichtig sein auf der Development Tour. James Harrell sollten wir auch nochmal lobend erwähnen, im Viertelfinale gestanden. Rhys Griffin habe ich mir notiert, im Achtelfinale gestanden am Mittwoch und dann zumindest nochmal eine dritte Runde gespielt am Freitag. Für seine Verhältnisse auch ein Ergebnis, was aus dem Nichts kommt. Ja, ansonsten vielleicht noch ein paar der großen Namen. Price wird in Runde 3 rasiert, komplett rasiert von Cameron Menzies. Rob Cross ganz schwach unterwegs, in Runde 2 ausgeschieden gegen Jim Williams mit 80 im Schnitt. Peter Wright in Runde 1 raus gegen Barry Van Peer. Gary Anderson zumindest Runde 3 erreicht, da aber auch unter 90 gespielt gegen Cullen. Und ja, James Wade kann man vielleicht noch erwähnen, der ja auch jetzt um die Teilnahme am Grand Prix zittern muss, genauso wie er zittern musste um das Matchplay. Er verliert in Runde 1 gegen Alan Suter. Das ist natürlich dann für die Grand Prix-Ambitionen nicht so gut.
Die Top-Averages des Tages waren zweimal eine 106, einmal von Ryan Searle im Achtelfinale, einmal von Ross Smith in den letzten 32 zu dem Spiel von Ryan Searle im Achtelfinale. Muss man noch sagen, dass er da wirklich auf einem richtig guten Kurs war zwischenzeitlich. Also es lief ja auch im Stream, also es war ein gestreamtes Match. Ich glaube, wenn ich nicht komplett falsch liege und das jetzt noch von vorhin richtig im Kopf habe, als es 4-0 für Ryan Searle stand, da war er noch bei 129 Punkten oder sowas um den Dreh. Also war da wirklich auf Weltrekordkurs unterwegs, 2 Legs davon entfernt. Ab dann hat er es ein bisschen schleifen lassen. Das hätte schön sein können, war es aber nicht. Lass uns jetzt noch einen kurzen Blick auf die deutschsprachigen Nachbarländer werfen, die auch mit bei diesen 3 Tagen dabei waren. Ich hatte das schon einmal ganz kurz angesprochen. Stefan Belmont als Nachrücker hatte das Viertelfinale am Mittwoch. Das war wirklich stark. Danach 2-mal in der ersten Runde raus. Menzo Suljovic 3-mal in der ersten Runde raus. Und Roby John Rodriguez 2-mal zweite Runde, 1-mal erste Runde.
Ja, gerade für Mensur ein erheblicher Dämpfer und auch Roby kann natürlich nicht zufrieden sein mit nur 2 Siegen an den 3 Tagen, gerade auch, weil es um die Tourkarten geht für beide Spieler und letztlich für Mensur um den weiteren Verlauf seiner Karriere letztendlich. Und oder das Learning ist auch mal wieder, dass der World Cup of Darts einfach keine Rückschlüsse bietet für Einzelturniere danach. Also der World Cup steht so singulär im Darts-Jahr. Ich meine, Menzo und Roby haben ja gar nichts davon mitnehmen können. Jetzt mal abgesehen von einem überragenden Erfolg für Team Österreich und natürlich der damit verbundenen Qualifikation für den Grand Slam of Darts. Aber abseits dessen, also da ist ja nichts zu sehen.
Dann lass uns jetzt einmal so ein ganz kleines Fazit ziehen, insbesondere auch mit der deutschen Brille natürlich. Was nehmen wir aus diesen 3 Tagen mit? Das Erste, was mir wichtig geworden ist, ist die Form von Daniel Klose aktuell. Er spielt an diesen 3 Tagen einen Durchschnittsaverage von 83,4 Punkten, gewinnt an 3 Turniertagen insgesamt 5 Legs. Das hätte dann kombiniert nicht einmal für ein einziges Spiel gereicht. Und aus deutscher Gesamtsicht, also wie gesagt, das eine Ergebnis von Gaga, das ist definitiv okay bis gut. Das Halbfinale von Flo Hempel, das ist definitiv sehr gut. Aber ich will jetzt hier auch keinen einzelnen rausnehmen von den neuen Startern und sagen, der hätte hier 3-mal, weiß ich nicht, das Boardfinale erreichen müssen und er hier hätte mindestens einmal ein Finale spielen müssen, was auch immer. Aber einfach mal die Gesamtbilanz. Wir hatten quasi 27 Turnierbäume, also wir hatten 9 Starter an 3 Turniertagen, sprich 27 Chancen. Von diesen 27 Chancen haben wir 15 Mal Auftaktniederlagen, also mehr als die Hälfte dieser Turnierchancen gehen direkt in der ersten Runde vorbei mit dem Auftaktspiel. Dann hatten wir 8-mal die zweite Runde, 2-mal die dritte und dann eben ein Viertelfinale, ein Halbfinale. Viertelfinale, Halbfinale, alles gut, aber bei 9 Startern von 128 Spielern, da erwarte ich einfach in der Breite ein bisschen mehr als 15 Auftaktniederlagen und 8-mal zweite Runde.
Wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, mal ganz klar konstatieren. Ich denke, das kann man jetzt nach 17 Players Championship Events und einer Vielzahl an European Tour Events und den dazugehörigen Qualifiern auch sagen. Derzeit wird Darts Deutschland auf PDC-Level nicht von den neun besten Spielern vertreten. Das ist einfach so. Ne? Das ist auch letztlich keine Überraschung, wenn wir sehen, wer sich dort eine Tourkarte geholt hat. Das waren unglaubliche persönliche Erfolge, die niemand schmälern möchte. Aber sie kamen auch teilweise wie Kai aus der Kiste. Wenn ich da letztes Jahr an Pascal Rupprecht denke, wenn ich da dieses Jahr an Paul Krone und Tim Wolters denke. Und dann haben wir Nico Springer, der noch gar nicht auf die Tourkarte gegangen ist, der sie nächstes Jahr dann sehr wahrscheinlich nutzen wird, der sie auf jeden Fall bekommen wird, der aber mal auf einem ganz anderen Level Dart spielt. Also wir haben aktuell einige der Tourkartenbesitzer, denen ich maximal ein Halbfinale bei der Next Gen zutraue. Aktuell, was die Form betrifft. Das sind vielleicht harte Worte, aber ist, glaube ich, für die Analyse einfach wichtig. Also man kann auch gar nicht so viel Erwartungen auf manche Spieler verfrachten derzeit. Wir haben etliche Spieler, die das nur halbprofessionell im besten Falle machen können. Und die kann und will ich gar nicht so sehr kritisieren, wie man dann auch mal trotz eines Viertelfinals ein bisschen was Kritisches über Gabriel Clemens sagen muss.
Das ist ein guter Punkt. Also wir haben Spieler auf der Pro Tour, denen ich maximal ein Halbfinale bei der Next Gen zutraue. Und wir haben auf der Next Gen Spieler wie, um jetzt nur ein paar rauszunehmen, beispielsweise von den älteren Hasen Dragutin Horvat oder Kai Gotthard, denen ich ganz locker auf der Pro Tour ein Achtelfinale oder mehr zutrauen würde,
was Kai beispielsweise schon gezeigt.
Gotthard in diesem Jahr auch schon gezeigt hat, ganz genau. Und das auch wirklich in einer richtig guten Manier. Also das ist irgendwie ein bisschen kurios.
Ja, so ist es. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir müssen ganz klar sicherlich auch sagen hier, weil ich jetzt eben über die Spieler gesprochen habe, die das eben nur halb professionell machen können. Da ist es natürlich am bittersten die Position von Daniel Klose, weil er wahrscheinlich ja am realistischsten um den Erhalt der Tourkarte trotz seines nur semi-professionellen Statuses spielt. Und vor allen Dingen war er vor dieser Woche noch in den WM-Startplätzen. Also er hatte bislang ja eigentlich ein echt sehr, sehr gutes Jahr gespielt für seine Verhältnisse. Und jetzt geht es einfach darum, dass er so im Endspurt, im letzten Drittel des Jahres, dass er da nochmal zurückkommt zu der besseren Form und dann wäre vielleicht noch was möglich, aber jetzt hat ihn das natürlich schon ein bisschen zurückgeworfen. Und ja, Ricardo Pietrzko sollte man auch nochmal anders erwähnen, weil er ist eben Vollprofi und das ist teilweise gar nicht. Ich will dich da jetzt auch nicht wieder in sogenannte Bredouillen bringen. Wir sprechen sehr viel mit Sogenanntes an, also ich vor allen Dingen, fällt mir nur gerade auf, aber ich komme ins Plaudern. Wollen wir kurz nochmal die deutsche Brille abnehmen und so ein kleines Fazit ziehen, noch so ein paar andere kleine Geschichten loswerden, gibt es ja ein bisschen was Interessantes schon zu vermelden.
Ja, bitte, lass uns das machen. Ross Smith, der ist erstmals die Nummer 10 der Welt. Littler, der ist jetzt vorbei an Martin Schindler, ist die neue Nummer 23 der Welt, insbesondere durch seinen Turniersieg am Mittwoch. Littler hatte ja, wie Humphreys dann auch, spontan am Freitag noch rausgezogen gehabt. James Wade, der muss jetzt wieder in die European Tour Quali, aber Stand jetzt wäre er knapp für den Grand Prix qualifiziert. Also es kann was werden mit Matchplay und Grand Prix in diesem Jahr.
Ja, sieht gut aus für ihn und wir hätten auch da ein paar potenzielle Debütanten mit Mike de Decker natürlich, der sich jetzt da ins Feld gespielt hat und aktuell wäre auch dabei Cameron Menzies, ne, einer, der häufig unterm Radar spielt, aber der echt nochmal sein Spiel auch angehoben hat und vor allen Dingen häufiger jetzt diese Top-Averages da ins Board brennt. James Wade, der in die European Tour Quali muss für European Tour Event Nummer 13, da wird jetzt der Cut gemacht am 11. August, bis dahin dürfte eigentlich kein großes Turnier mehr, also kein Ranking-Turnier mehr sein und das heißt auch, Michael van Gerven bleibt gesetzt. Wir erleben Michael van Gerven an keinem Freitag in diesem Jahr auf der European Tour. Ricardo Pietrzko hat diesen Michael van Gerven, den wir alle kennen, um 250 Pfund verpasst. Also ein weiterer Sieg hätte ihn an Michael van Gerven an Setzposition 16 vorbeigebracht. Jetzt muss er darauf hoffen, dass irgendwie ein Spieler noch rauszieht. Das ist natürlich immer möglich, will ich nicht ausschließen. Und dann wäre auch Ricardo gesetzt. Vielleicht wäre es aber auch gar nicht mal so verkehrt, wenn er an einem Freitag spielt und dort ein vielleicht potenziell einfacheres Los hat, wo er dann ja vielleicht in so einen kleinen Lauf kommen kann. Aber auch das sind jetzt natürlich Geschichten von übermorgen und wir müssen jetzt über eine Geschichte sprechen, die sich erst in 2025 abspielt. Was ist denn da los, Micha? Klär uns auf.
Ja, wir gehen ein bisschen weg von der PDC, sind aber nicht minder aktuell. Es geht um die große Rückkehr des Adrian Lewis, denn da gab es jetzt vor ein, zwei Tagen ein paar Infos auf einmal auf Twitter, auf Social Media. Adrian Lewis wird zurückkommen, hat einen neuen Vertrag abgeschlossen mit dem Platzhirsch in der Darts-Management-Szene, mit Modus, und wird im nächsten Jahr seine Rückkehr starten, langsam und behutsam. Und zu dieser Rückkehrstrategie gehört dann wohl auch das Spielen der Modus Super Series. Also wird möglich sein, eventuell an einem, weiß ich nicht, Samstagabend bei der Modus Super Series beim Finaltag der jeweiligen Serie für 2 Pfund Eintritt Adrian Lewis spielen zu sehen bei einem Best of Seven Legs gegen, weiß ich nicht, Andreas Harrison oder so.
Ja, also mich holt es alles nicht so sehr ab. Ich war doch sehr verwundert über so manch euphorisierende Aussagen und Tweets etc. Ich stehe Adrian Lewis doch recht kritisch gegenüber. Wir haben schon häufig irgendwie in den vergangenen Jahren solche Ankündigungen von ihm gehört, dass er jetzt das und das machen will, dass er deutlich fitter sein soll, dass er sich besser ernähren will etc., dass er jetzt nochmal angreifen möchte. Jetzt also dieser Angriff light, so möchte ich es mal formulieren, ne? Also er geht jetzt nicht irgendwie auf die Tourkarte im nächsten Jahr. Mal schauen, ob er vielleicht durch Modus da wieder Lust drauf bekommt. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass da vor allen Dingen auch, ja, das Zaster eine Rolle spielen könnte. Weil das wird natürlich, also das sicherere Geld gibt es sehr wahrscheinlich für ihn dann auf diesem Weg jetzt erstmal zu verdienen, oder?
Vielleicht spielt der Zaster eine Rolle, dann sprechen wir aber nicht vom Rückkehr-Light, sondern vom Rückkehr-Zerro. Rückkehr-Zerro. Ja, zurück zur Ernsthaftigkeit. Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es jetzt mit dem Hintergedanken ist, wirklich wieder richtig professionell zurückzukehren.
Zumindest noch nicht. Ne? Ja,
ja. Ja, zumindest noch nicht. Es kann sein, dass das in der Zukunft kommt, aber ich glaube eher, dass das ein Vertrag ist mit Modus, wo die sagen, komm, ich meine, du bist jetzt weg vom Circuit, du musst auch irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienen. Bei uns kriegst du hier ein gutes, festes Grundgeld, womit du deinen Lebensstandard so ein bisschen so weiterführen kannst. Dafür verpflichtest du dich aber, keine Ahnung, in 2 Wochen im 2025 in der Modus Super Series mitzuspielen und für, keine Ahnung, 6 Exhibitions zur Verfügung zu stehen oder was auch immer. Und wenn ein Adrian Lewis dann halt sagt, dafür bekomme ich, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Pfund und kann hier meinen Lebensstil weiterführen, dann ist das halt der Weg, den er halt einschlägt, weil es ist halt immer noch ein großer Name in der Szene, mit dem du Tickets verkauft bekommst. Dadurch, dass er sich so ein bisschen rar macht, ist das Interesse natürlich dann auch immer wieder da, und es ist halt auch jemand, der sich immer noch gut vermarkten lässt. Also ich weiß auch, dass sich seine Darts noch sehr gut verkaufen lassen und so weiter. Deswegen, ja, ich kann das schon verstehen, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Modus Super Series der große Schritt ist, um das Comeback wieder zu planen, um dann langfristig bei der PDC zu spielen. Also wenn er das machen möchte, dann kann er das auch ohne die Modus Super Series machen.
Aber war auf jeden Fall schön, mal wieder über die aktuelle Nummer 69 der PDC Order of Merit. Er ist ja noch gelistet, zumindest bis nach der nächsten Weltmeisterschaft, über die aktuelle Nummer 69, über den zweifachen Weltmeister-Jackpot gesprochen zu haben. Wir bleiben auch da dran. Wenn es da irgendwas Neues gibt, werden wir sicherlich auch nochmal, vielleicht ein bisschen tiefer gehender, das Ganze analysieren, diese Personalie. Dann würde ich jetzt sagen, an dieser Stelle, wir haben Kevin und ich, also Kevin Schmidt und ich, haben in besagter Olympia-Sonderfolge den Namen Adrian Lewis nicht gedroppt, aber es wurden ein paar andere Darts-Legenden ohne Tourkarte auf jeden Fall von Kevin da erwähnt. Das nur nochmal die kleine Werbung am Ende dieser Folge, exklusiv ab Sonntag bei Patreon verfügbar für alle, die uns dort supporten. Und nächste Woche starten wir dann wieder im normalen Feed natürlich regulär durch.
Und regulär heißt am Mittwoch und am Freitag auf allen bekannten Kanälen und natürlich dann schon, wenn die Folgen fertig sind, auf Patreon. Also das kann man auch schon vorab hören. Und nächste Woche haben wir auch einen wunderbaren Gast wieder hier mit dabei. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Deswegen, wenn ihr noch nicht auf Patreon am Start seid, dann aber jetzt. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, jetzt heute, wenn diese Folge für euch rauskommt, also am Samstag, da gibt es dann nochmal European Tour Qualifier und es gibt 2 Tage Next Gen in Sindelfing. Das werden wir dann alles natürlich in der kommenden Woche intensiv behandeln. Ich glaube, für so eine Folge am Freitagabend, die dann auch direkt rauskommt und wirklich aktueller denn je die Proto behandelt, haben wir hier schon ganz gut jetzt auch hier mal wieder den Rahmen gesprengt und die Minuten gefüllt.
Ja, Micha, du bietest die beste Brücke, um nochmal in so einen kleinen Marktschreier-Modus zu verfallen. Also wir müssen verrückt sein, am Freitagabend hier fast eine Stunde zu podcasten. Nein, wir sind's nicht. Wir machen das für euch da draußen. Spaß beiseite auf jeden Fall. Vielleicht nochmal zum Abschluss 2 kleine Hinweise für den Gast am nächsten Mittwoch, also in der nächsten regulären Folge. Und zwar direkter Bezug zum Wochenende, zum Next-Gen-Wochenende. Und er war auch schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast. Ihr könnt ja mal ein bisschen rätseln. An dieser Stelle sagen wir, das war Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit einer neuen Folge mit der Analyse der Players Championship Turniere 15 bis 17. Danke dir, Micha, wie immer, und ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.